Herzlich willkommen zur 14. Folge dieses Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge auf www.ralfstumpf.de/podcast und jeden Monat am zweiten Dienstag erscheint diese Folge im Podcast von Landsiedel NLP Training. Heute setzen wir, Dagmar Ling und ich, unser Gespräch fort von letzter Woche. Da ging es um Coaching-Positionierung und wir haben uns in alle möglichen Themen hineinmeandert und haben am Ende gemerkt, dass mehr Fragen offen waren, als wir beantwortet haben. Und es gibt noch genügend Material für eine zweite Folge. Und von daher, Dagmar, herzlich willkommen wieder in diesem Podcast.
Ja, hallo.
Und ich glaube, das, was offenbar vom letzten Mal war, diese verrückte Frage. Wir hatten darum gescherzt, dass wenn man die drei psychografischen Typen als Coach sich vorstellt und die drei psychografischen Typen als Coachee und die drei psychografischen Typen als Themen, gibt es 27 Kombinationen. Wenn wir
genau
über die Kombination eine Minute reden, ist ja der Podcast rum. Aber das machen wir natürlich nicht. Trotzdem glaube ich, und das, ich gehe davon aus, du siehst das ähnlich wie ich, dass natürlich die Frage, was für ein Typ bist du als Coach? Das war ja auch letzte Woche, wo du gesagt hast, Positionierung beginnt für dich mit der Frage, wer bin ich?
Ja.
Dass natürlich ein Handlungstyp-Coach und ein Erkenntnistyp-Coach vom Beziehungstyp-Coach gar nicht zu reden. Wobei die meisten Coaches, die ich kenne, sind witzigerweise Beziehungstypen. Aber dass natürlich das dramatische Unterschiede im Coaching-Stil gibt. Also ich glaube, ein Stefan Landsiedel, ein Richard Bandler, ein Tony Robbins, einen Gunther Schmidt. Mir fällt jetzt gerade witzigerweise kein berühmter Erkenntnistyp-Coach ein, außer mir selber in aller Bescheidenheit. Das ist dir auch aufgefallen, dass das Coaching-Business auch sehr von Beziehungstypen dominiert wird?
Auf jeden Fall. Also den Eindruck habe ich schon auch.
Ich glaube, die haben natürlich einen großen Startvorteil auf der Empathieebene einfühlen.
Ja.
Ich habe immer wieder bewundert, was da zum Teil die Beziehungstypen wirklich drauf haben. Die sehen jemanden zwei Minuten und kennen die letzten Verästelungen, Verwinkelungen von dessen Seele.
Ja.
Ist mir bis heute verschlossen, wie man das macht. Finde ich toll, muss man auch nicht können, aber wenn man es kann, sollte man es einsetzen. Hat natürlich auch Nachteile. Also es sind gerade die Beziehungstypen, die dann oft sagen, sie nehmen sich Themen mit nach Hause.
Ja.
Und die können nicht abschalten.
Ja. Ja, das stelle ich auch fest. Also ich würde mal sagen, in meinen Ausbildungen sind 80-90% Beziehungstypen.
So viele?
Ja, also teilweise habe ich wirklich 100%. Ja. Aber ich würde mal so sagen, sagen wir mal 80%, es sind schon auch immer noch ein paar Handlungstypen und vereinzelt auch Erkenntnistypen dabei. Und es kommt häufig eben dieses Thema der Abgrenzung, das wirklich im Vordergrund steht, weil die eben sagen, ja, aber ich tue mir halt dann so schwer, aus diesem Gefühl wieder rauszukommen. Ich bin dann so sehr beim anderen und es fällt mir schwer, bei mir zu bleiben, meine eigenen Gefühle überhaupt noch wahrzunehmen. Und also das ist ein großes Thema für Beziehungstypen.
Sag mal, ist das nicht erstaunlich? Müssten nicht eigentlich klischeemäßig nach Psychografie vor allem die Handlungstypen zum Coaching neigen? Weil erstens ist doch bei denen eigentlich der Wunsch, ganz praktisch zu helfen, müsste größer sein. Und zweitens sind die doch viel mehr auf den Beziehungsbereich mit ihrer Aufmerksamkeit gerichtet.
Ich glaube, dass tatsächlich Handlungstypen mehr im Tun sind und tatsächlich andere Berufsbereiche innehaben, also häufig auch einfach Führungsaufgaben haben, ist so mein Eindruck.
Gut, also ich glaube, eine Führungskraft, die überhaupt nicht coachen kann, wird auch sehr schwierig.
Ja, ja. Und du brauchst natürlich auch als Handlungstyp erstmal eine bestimmte Entwicklung. Du musst ja die Entwicklung im Beziehungsbereich schon ein Stück weit zumindest aufgenommen haben, um auf die Idee zu kommen, Coach zu werden. Also ich glaube, bei mir war das tatsächlich auch irgendwann dann eben der Fall, dass ich gemerkt habe, ah, okay, dieses nur karriereorientiert, BWL und so weiter, ich möchte eigentlich mit Menschen arbeiten. Ne? Das kam dann halt an irgendeinem Punkt erst durch und ich glaube, so ist es bei einigen.
Ja, das mit den Menschen fand ich am Anfang eher die lästige Sache im Coach-Beruf. Coaching wäre so schön, wenn die Coaches nicht wären.
Deswegen hast du dich so gern selbst gecoacht am Anfang.
Ja, klar. Es war ganz lustig. Also wie ich anfing als Coach, gab es ein Feedback, das kam immer wieder. Es kam nicht oft, aber es kam immer wieder. Und ich weigere mich bis heute, es anzunehmen. Da guckten mich Leute dann mit glasigen Augen an und meinten, Ralf, du bist ein Heiler. Und in dieser Rolle sah ich mich nie. Also Heilung war nie meins. Ich sah mich immer als Lehrer. Und ich glaube, das ist eine Rolle, die man als Erkenntnistyp auch gut spielen kann. Das heißt, meine Idee war, auch im Coaching den Leuten was beizubringen, dass die hinterher mehr wissen und können als vorher. Das fand ich auch einen sehr schönen Coaching-Ansatz immer. Und mein Einstieg, habe ich ja letzte Woche auch gesagt, war halt mehr der über Stimm- und Sprechtraining. Ich habe den Leuten was beigebracht und habe ich ja auch meinen Coaches immer auch die Formate gleich beigebracht. Das war eher meine Rolle, aber nicht die als Heiler. Ich habe das Gefühl, dass das mit dem Heiler eher dann auch wieder was ist, was in den Beziehungstypen liegt.
Ja, wobei die Heiler ja auch was tun. Also ich würde dir so vom Gefühl her auch recht geben, dass es eher im Beziehungsbereich stattfindet und trotzdem der Heiler tut ja wirklich ganz konkret was für den Patienten, für den Kunden. Deswegen weiß ich es nicht
Du hast doch auch
so.
Bernd Isert kennengelernt, ne?
Ja.
Das war für mich so jemand, dem hätte ich gesagt, Heiler.
Ja,
Also ich finde,
ja.
er hat durch seine Gegenwart Leute gesund gemacht. Und er hatte eine Art zu coachen, die habe ich auch sehr bewundert. Der ist ja mit Haut und Haaren mit rein. Und er hat mir einmal erzählt, dass ihn sehr beeindruckt hat, eine Coaching- oder Heiler-Tradition, die er irgendwie in Südamerika kennengelernt hat, wo der Schamane das Problem seines Kunden komplett übernimmt, annimmt, auf sich abbildet, dann für sich löst und dem anderen dann die Lösung zurückgibt. Und so einer war Bernd. Er ist in jedes Thema persönlich mit rein. Der hat mir mal irgendwann gesagt, dass er zum Teil wirklich dann körperliche Schmerzen entwickelt im Prozess, das selbst zu. Ich habe den angeguckt, als wäre er irgendwie ein Marsmännchen, weil das ist überhaupt nicht meine Strategie gewesen. Aber das ist natürlich diese großartige Qualität der Beziehungstypen, das
Ja,
Verschmelzen. Und
absolut.
das, wobei Bernd konnte verschmelzen, er konnte aber auch wieder entschmelzen.
Ja, das
Und
fand
das
ich
geht
bei
gar nicht.
ihm auch eine große Qualität. Also ich habe das auch so erfahren, wie du es jetzt gerade schilderst, dass er ganz tief reinging, aber er blieb ressourcevoll. Also er konnte sich da wieder rausnehmen. Und da bin ich ganz ehrlich, bin ich froh, dass ich Handlungstyp bin, weil das stelle ich eben auch häufig bei meinen Teilnehmern fest, die wunderbar drin sind, wirklich in diese Empathie zu gehen, den anderen komplett mit allem aufzunehmen und das Problem zu fühlen und dann aber halt im Problem zu bleiben. Und das ist tatsächlich problematisch. Also die Beziehungstypen müssen da, glaube ich, wirklich ganz konkret Arbeit leisten und auch lernen, wie sie damit umgehen können. Und ich bin ja großer Fan von Submodalitäten in solchen
Weil sind
Themen,
ja auch
da
eine Qualität. Ich meine,
rauszukommen.
jetzt waren ja zwei Leute aus unserem Institut, waren ich ja kürzlich bei Gunter Schmidt. Da gab es auch eine Demo und ich habe hinterher wieder gehört, dass was unter anderem so beeindruckend war, dass in dieser Demo, also in diesem Coaching, auch Gunter Schmidt geweint hat. Das ist natürlich eine Beziehungstypqualität. Also ich kenne auch andere Beziehungstyp-Coaches, die man dafür quasi rühmt, dass es da zum Teil Coachings gibt, wo nur der Coach weint und der Coach gar nicht. Und also Entschuldigung, ich glaube, das ist mir noch nie passiert als Coach, dass ich weinte und mein Klient nicht. Ich müsste sowieso überlegen, ich glaube, das waren maximal drei Coachings überhaupt, wo ich als Coach geweint habe. Meine Coaches haben öfter mal geweint. Aber das ist diese Beziehungsqualität. Wirklich mit Haut und Haaren mit reingehen in das Ganze.
Ja, und ich glaube, es ist tatsächlich für die Klienten dann natürlich auch dieses Gefühl von, da ist jemand jetzt komplett bei mir, weil plötzlich bin ich ja nicht mehr allein in dem Gefühl, sondern der andere ist mit drin, was natürlich auch eine große Qualität ist, dieses Ich bin bei dir, ich fühle mit dir, was vielen Menschen, ja, was vielen Menschen Heilung tatsächlich bringt. Also so wie du auch beschreibst, ne, wenn der Coach da so tief reingeht oder der Schamane in dem Fall und dieses Thema einmal komplett übernimmt und wirklich auch fühlt und darin dann diese Lösung findet, das ist eine tolle Möglichkeit, wenn man es kann und eben halt auch wieder raus kann. Und ich würde den Schamanen jetzt mal unterstellen, dass die da eben natürlich auch ihre Strategien haben, da wieder rauszukommen, sonst wäre es irgendwie doof.
Bernd hatte die definitiv.
Ich
Aber
weiß,
es
Bernd
ist nicht
war,
das Ding, ne?
ja, nee. Der war auch viel auf den Philippinen unterwegs, ein Land, das ich ja auch sehr liebe und hat da auch viel mit Heilern gearbeitet. Also er war viel in diesem Bereich auch unterwegs und ich glaube, dass er da unglaublich viel gelernt hat, dass er mit in sein Coaching aufgenommen hat und in seine
Definitiv,
Trainings.
der hat da wirklich viel. Ich bin so froh, dass ich von ihm gelernt habe und ihn auch erlebt habe.
Ja.
Aber also nicht aber trotzdem aber, gerade auch, ich meine, das habe ich ja letztes Mal auch gesagt, dass einige Feedbacks auf unsere Podcasts waren, dass unsere Verschiedenheit so anregend ist. Da, wenn ich mir Bernd angucke, so sehr ich ihn liebe und bewundere, es ist definitiv nicht mein Coaching-Stil. Also sowas von überhaupt gar nicht mein Coaching-Stil. Und das ist ja auch, was mir an dem Beruf so viel Spaß macht, zu sehen, es gibt so viele verschiedene Coaches und Coaching-Stile und Coaches. Mich haben ja auch zum Teil mal Leute gefragt, ob das nicht eigentlich Wahnsinn ist, dass ich Jahr für Jahr in der Trainer- und Coach-Ausbildung mir quasi 10, 15, 20 Konkurrenten ausbilde. Ich habe das nie als Konkurrenz empfunden, weil ich gehe in aller Bescheidenheit davon aus, mein Stil und was ich mache, kann sowieso niemand imitieren.
Ja, das stimmt
Und
auch.
letzte Woche hatten wir ja Marketing als Thema im Sinne von EKS, engpasskonzentrierte Strategie oder wie das der Mewis genannt hat, ist es doch so, je spitzer und spezieller ich aufgestellt bin als Coach, umso besser läuft mein Business und umso mehr bin ich froh, wenn ich Kollegen kenne, wo ich sage, und der kann das gut, da kann ich Leute empfehlen. Ich möchte doch gar nicht so coachen.
Nee, und es ist ja auch, also selbst wenn man bei dir lernt und dich imitieren wollen würde, ne, also mal angenommen, ich habe bei dir ja alle Ausbildungen mehrfach belegt, ich habe jahrelang bei dir assistiert und trotzdem, ich bin halt Handlungstyp. Ich werde niemals NLP so machen wie du, weil ich einfach eine ganz andere Energie habe, die da automatisch reinkommt. Und ich kann mich gut erinnern, als ich die ersten Trainings gegeben habe, wo dann auch Leute teilweise mit drin waren, als Gäste, die dich auch kennen, wo ich dann auch gesagt habe, bin ich nicht zu dicht an Ralf, die mich mit großen Augen angeguckt haben, die meinten, nee, du machst das komplett anders als Ralf. Und ich weiß, dass ich teilweise ähnliche Sätze sogar gesagt habe und trotzdem war es anders. Also es ist einfach nicht möglich, psychografisch das so zu übernehmen, dass es da eine Kopie ist. Und das ist ja auch eine große Qualität an deiner Ausbildung, dass dieses Gefühl auch gar nie entsteht. Da gibt es irgendeine Art von Konkurrenz, weil du ja so großzügig bist mit deinem Wissen und da jeder für sich in seinem psychografischen Bereich auch einfach übernehmen kann, was eben passt und das andere eben modifiziert.
Ich glaube, mir wäre es auch ehrlich gesagt unheimlich, wenn die Leute anfangen würden, mich zu imitieren, weil ich meine, das ist wieder eine Stelle, da kommt bei mir der Künstler durch, dass ich natürlich durch das Musikstudium und durch meine Beschäftigung mit Kunst mich halt ganz viel mit sowas wie Stil beschäftigt habe. Und ich finde das großartig, der Weg, wie man dort lernt, dass man sich irgendeinen Meister sucht, dass man den erstmal natürlich imitiert, weitestgehend, aber das ist Teil der Ausbildung. Und auf dieser Grundlage finde ich einen eigenen Stil. Aber es ist peinlich, wenn du 10, 15, 20 Jahre später immer noch den Meister imitierst. Ich meine, das sind die Leute, über die man in der Kunstgeschichte lacht. Also quasi jemand, der 50 Jahre nach Mozart komponiert wie Mozart, wo man sich denkt, Halle, das ist Quatsch. Das brauchst du nicht machen. Also es ist eine gute Grundlage. Ich habe ja auch damals meinen Lehrer wirklich heftigst imitiert. In die Gesten, in die Betonung, in die Geschichten. Und mir ging es wie dir. Mir haben dann Leute, die uns beide kannten, gesagt, das ist überhaupt nicht ähnlich, weil ich halt ein anderer Typ bin. Und habe von da aus dann innerhalb von wenigen Jahren mehr und mehr meinen eigenen Stil entwickelt.
Und ich
Ich
glaube,
glaube nicht, dass man, was manche so die Idee haben, ich glaube, das gehört auch zum Spiral Dynamic Grünen Meme, dass es möglich ist, quasi von null auf einen eigenen Stil zu entwickeln. Das halte ich für Quatsch.
Nee, das
Anfangs nicht.
stelle ich mir auch schwierig vor. Und es würde ja auch nicht dafür sprechen, dass man eine eigene Entwicklung macht. Also wenn ich jetzt nach 15 Jahren immer noch dich imitiere, dann würde das bedeuten, ich habe selber überhaupt keine Entwicklung gemacht, nichts an mir gearbeitet, hätte genau die gleichen Klienten und Teilnehmer gehabt wie du, was ja per se schon gar nicht möglich ist. Also man kommt gar nicht drum rum, was Eigenes zu entwickeln.
Aber
Und
weißt
das
du,
ist
was
auch
ich
gut so.
merkwürdig finde? Das ist für mich nur immer noch eine teilweise ungeklärte Frage, und da sind wir beide Beispiele dafür. Wieso hat man, ich würde behaupten, üblicherweise einen Lehrer nicht aus dem eigenen psychografischen Bereich? Praktisch alle meine Vorbilder und Lehrer waren Beziehungstypen und es waren einige Handlungstypen drin. Kein einziger Erkenntnistyp. Wenn du mich dein Lehrer nennst, ich bin Erkenntnistyp, du bist Handlungstyp. Das ist so witzig. Gunter Schmidt, dessen Lehrer, wichtigster Lehrer war Milton Erickson. Gunter Schmidt ist Beziehungstyp, Milton Erickson ist Handlungstyp. Es ist so erstaunlich, als ob man quasi extra ein Vorbild bräuchte aus einem anderen Bereich, dass es einem halt einfach nicht möglich ist, den zu imitieren.
Und alle Typen, die du jetzt genannt hast, alle Coaches, die du genannt hast, haben einen Lehrer in ihrem Zielbereich, ne? Nicht mal im Entwicklungsbereich. Also das finde finde ich auch spannend, dass man noch nicht mal den nächsten Bereich nimmt, sondern tatsächlich
Ja,
den
ja.
übernächsten.
Übrigens, das ist eine Frage, die finde ich bis heute, die quält mich, weil ich auf die keine Antwort habe. Warum hat man den Lehrer im Zielbereich und nicht im Entwicklungsbereich? Das gibt für mich psychografisch einfach keinen Sinn. Ich suche darauf noch eine Antwort. Die müssen wir nicht in dem Podcast finden, aber ich finde es wirklich eine knifflige Frage, weil von der Theorie her, Psychografie und ILP, wäre es viel naheliegender zu sagen, ich habe einen Lehrer in meinem Entwicklungsbereich. Aber wenn ich gucke, also klar, Tony Robbins hat mich wirklich beeindruckt. Ich finde Tony Robbins einen großartigen Lehrer. Aber bezogen auf meine Biografie ist das die krasse Ausnahme. Das ist ein Handlungstyp. Und der ganze Rest von Leuten, die mich beeinflusst haben, sind durch die Bank Beziehungstypen.
Und trotzdem, die Vermutung, die ich habe, ist, dass wenn man selber ja schon in der Entwicklung ist und sich natürlich auch einen Lehrer, den man faszinierend findet, sucht, dass der ja normalerweise in allen drei Bereichen dann entwickelt ist. Und also ich würde mal sagen, damals, was mich an dir so fasziniert hat, als ich bei dir angefangen habe, war einfach die Art, wie du kommunizierst, die Art, wie wertschätzend du mit Menschen umgehst. Also eher der
Aber jetzt mal ganz
Beziehungsbereich.
konkret. Du hast ja auch Bernd Iseth kennengelernt und Bernd Iseth ist auch ein super, super entwickelter Mensch, den du kennengelernt hast. Warum wäre er nicht für dich der bessere Lehrer gewesen? Ich meine, er ist in deinem Entwicklungsbereich als Beziehungstyp.
Ja, will ich gar nicht sagen, der bessere Lehrer, eine andere Art von Lehrer. Ich hätte bei ihm andere Qualitäten ausbilden können und ich glaube, bei einem als Handlungstyp, bei einem Erkenntnistypen lernst du einfach auch eine gewisse Neutralität, nenne ich es jetzt mal, dieses Analytische, dieses Klare, was Handlungstypen und Beziehungstypen ja auf eine gewisse Art einfach auch ein bisschen fehlt. Ne? Und beim Beziehungstypen lerne ich halt das warme, emotionale, wuselige, was natürlich auch faszinierend ist. Es ist beides gleichermaßen. Und da man ja in allen drei Bereichen sein möchte,
Nee, wuselig hast du jetzt zugesagt, ne? Das gibt bestimmt E-Mails, aber die musst du abkönnen. Das Wuselige.
ja, das Wuselige, finde ich, ist tatsächlich ein Kompliment, weil das auch so ein bisschen zeigt, dass was in Bewegung ist, dass es dynamisch ist, dass es spontan ist, im Moment ist.
Wie ich Gunther Schmidt kennengelernt habe und wie er über Milton Erickson gesprochen hat, da war mein Verdacht, vielleicht sucht man sich einen Lehrer in dem vorhergehenden Bereich, weil dann hast du eine Chance, dass du das Werk weiterführst. Also Gunther Schmidt hat die Sachen von Milton Erickson weitergeführt, er konnte sie weiterentwickeln, weil es halt dann quasi in seinem Bereich untergeht. Ich fand das so interessant, Milton Erickson hat Hypnotherapie gemacht als Handlungstyp und Gunther Schmidt hat dann Hypnosystemik daraus gemacht als Beziehungstyp. Und wenn dein Lehrer in deinem Entwicklungsbereich ist, ist natürlich auch so, dass er dich in gewisser Weise eigentlich blockiert, weil die Chance, also nehmen wir an, du hättest von Bernd Iseth vor allem gelernt, die Chance, dass du mit Bernd Iseth mithalten kannst im Beziehungsbereich, ist im Grunde albern, weil er hat immer diese 30, 40 Jahre Vorsprung. Aber die Chance, dass du als Handlungstyp, wenn du quasi von mir lernst, in einem vernünftigen Zeitrahmen wirklich Paroli bieten kannst, ist natürlich viel besser für dich, weil du als Handlungstyp in meinem Entwicklungsbereich natürlich da schneller in eine Balance reinkommst. Das
Ja,
könnte.
das ist spannend. Spannender Ansatz. Das
Also
finde
kam
ich
mir das durch
tatsächlich.
Gunter Schmidt, weil ich fand das so interessant, diese Weiterentwicklung des Ericssonschen Modells.
Und aber sag mal, du hast bei Bernd Iseth gelernt und bei Kluschny,
Johann
ne?
Kluschny, ja,
Und
aber
Kluschny ist
auch Beziehungstyp.
auch Beziehungstyp.
Aber
Ah,
sowas von
okay. Ach
Beziehungstyp.
so, okay.
Ja, und auch die andere Liste, ich meine dann auch Frau Birkenbiel, Keith Johnston, Marshall Rosenberg, ich glaube auch Klaus Marwitz. Also wenn ich die alle so durchgucke, auch wenn ich weiter zurückgehe an die Hochschule und sogar bis zur Schule, ich hatte zwei Deutschlehrer, die mich massiv beeinflusst haben, beides Beziehungstypen.
Okay, interessant,
Und auch Gunter Schmidt, ich bin mir ein bisschen unsicher bei Jordan Peterson, ob er Erkenntnis- oder Beziehungstyp ist, aber ich schätze mal, auch der ist Beziehungstyp. Der sieht einfach zu gut aus für einen Erkenntnistypen. Und also es ist eine beeindruckende Liste von Beziehungstypen. Und ich glaube wirklich, am ersten ist für mich noch der Gedanke, befriedigend zu sagen, das sind Menschen, die geben mir eine Chance, dass ich ihr Modell weiterentwickle.
Also den Ansatz finde ich ziemlich spannend, wobei, wenn ich so überlege, meine anderen Lehrer sind tatsächlich eher entwickelte Handlungstypen. Also ich habe den Eindruck, Handlungstypen, die mir ein Stück voraus sind in der Entwicklung, das finde ich eigentlich ganz spannend, entweder das eine oder das andere.
Hatte ich so wenig. Also ich hatte Kontakt mit Dietmar Friedmann, der also wirklich ein rein rassigster Erkenntnistyp war. Und wir hatten gute Gespräche, aber es hat nicht so eingerastet. Dann kenne ich halt aus Büchern und aus Videos Steve DeShazer. Auch nicht persönlich, weil der war dann schon tot. Nee. Also das ist ganz komisch, aber das hatten wir am Anfang schon, dass irgendwie in dieser Szene die Erkenntnistypen sich echt rar machen.
Absolut, ja. Es gibt wirklich nicht viele, die also für mich in Frage kommen. Und ich glaube, dem ist natürlich schon auch geschuldet, wenn man davon ausgeht, dass einfach ein Großteil Beziehungstypen sind, dann ist natürlich auch die Chance, eher einen Beziehungstyp Lehrer zu erwischen, relativ groß.
Ja, und wenn man quasi jetzt, oh Gott, wenn ich auf die Uhr gucke, wir haben mit unserem Thema noch gar nicht angefangen. vielleicht gibt es irgendwann eine dritte Folge. Ja. Dass natürlich, wenn man dann in die Coaching-Stile geht, der Beziehungsaspekt im Coaching natürlich so krass im Vordergrund steht, dass das natürlich für Beziehungstypen und Handlungstypen sehr naheliegend ist. Also ich weiß noch, meine Coaching-Karriere fing ganz lustig an. Die Geschichte habe ich noch nie erzählt. Du kriegst jetzt einen exklusiven Einblick in meine Biografie. Wow. Das war in der 9. Klasse an der Schule. Da hat sich eine Mitschülerin, mit der ich nur ganz wenig Kontakt hatte, die hat einen Selbstmordversuch gemacht und ist dann im Krankenhaus aufgewacht, weil sie die wieder ins Leben zurückgeholt haben. Und da hat sie gesagt, sie ist nur bereit, mit mir zu reden. Ich war völlig schockiert, weil die war in der gleichen Klasse wie ich, aber ich kannte die relativ wenig.
Ja.
Und dann bin ich da ins Krankenhaus und habe mich an das Bett gesetzt und habe mit ihr mich unterhalten. Und ich glaube, das war einer der Punkte, die mich zum Coach gemacht haben, weil es war zum ersten Mal, dass eine Person mir quasi das Feedback gegeben hat, dass sie sich mit mir unterhalten möchte und ihr das wichtig ist. Ganz schräg, ganz schräg. Ich hatte mit der hinterher eine Freundschaft, Bekanntschaft, die ging über Jahrzehnte noch. Aber das war zum ersten Mal das Feedback zu bekommen, dass es Leuten was wert ist, sich mit mir zu unterhalten. Das hat mich komplett überfordert damals. Ich glaube, ich war nur überwiegend schweigend am Bett gesessen und habe irgendwelche gesignet, was auch immer. Ja. Gut, das kann wiederum sein, dass Erkenntnistypen natürlich vielleicht auch gute Zuhörer sind, weil sie ich habe keine Ahnung. Aber das war sozusagen eine Geburtsstunde von Coach sein. Für mich ist ja, ich glaube, dieser Erkenntnistyp-Coaching-Stil ist einfach auch das ein angenehmer Gesprächspartner sein, ein spannender Gesprächspartner.
Ja, und so eine, wie ich vorhin schon gesagt habe, so eine gewisse Neutralität und dieses Gefühl, nicht bewertet zu werden. Ich finde, das ist natürlich bei jedem Coach wichtig, nur bei Erkenntnistypen kommt es so natürlich. Also vielleicht ist es so dieses, ich bin sowieso im Ich, eigentlich interessieren mich andere gar nicht so sehr, diese Energie von, ja, du kannst hier schon sein, so wie du bist, das ist schon okay, ich höre dir auch zu und dann guckst du halt mal, wie du dann innerhalb dieses Gesprächs für dich zu einer Lösung kommst. Also so dieser Ansatz, den mag ich tatsächlich auch gern an Erkenntnistypen im Gespräch, auch als Coach. Ich hatte ja auch schon Coaching bei dir, wo einfach so diese Klarheit so im Vordergrund steht und so ein Raum auch aufgeht. Also weil da einfach diese Emotionen gar nicht so im Vordergrund stehen. Und ich glaube, das zeichnet Erkenntnistyp-Coaches tatsächlich aus.
Das ist übrigens, was du im Nebensatz da angedeutet hast, ist auch ein für mich ein Riesenwunsch an die Coaches. Wir haben ja viel zu wenig über die Kunden bisher geredet, wo ich mich oft wundere, dass die das so wenig beachten, dass natürlich ich auch als Coachee, ich finde, eine große Verantwortung habe, mir einen passenden Coach auszuwählen.
Ja.
Also wenn da zum Teil Leute anrufen, die dann früher mehr als heute, die gesagt haben, ja, ich habe im Internet eingegeben, Coaching Prenzlauer Berg. Und ich mir dann dachte, okay, und? Ja, da kamen sie. Ich mir denke, das ist absurd. Ich meine, ich kann doch nicht einfach zu irgendeinem Coach gehen und mal gucken, was ist. Und ich habe auch immer wieder, wenn dann, weil ich ja inzwischen kaum noch coache, mich Leute gefragt haben, ob ich einen Coach empfehlen kann und so, habe ich auch immer den Leuten gesagt, und wenn du zu einem Coach gehst und du hast nach einer Stunde das Gefühl, das passt überhaupt nicht, ja, dann bitte wieder weg.
Ja, ja.
Es wäre völlig absurd zu vermuten, dass jeder Coach und jeder Coachee und jedes Thema passt. Ich habe zum Teil auch, wir sehen ja im Institut auch mehrere Leute. Ich fand das immer toll, dass es Teilnehmer gibt, die gesagt haben, ich habe ein großes Thema, ich möchte mit dem Aspekt möchte ich dann zu Dagmar gehen, mit dem Aspekt möchte ich zu Ralf gehen, mit dem Aspekt gehe ich zum Beziehungstyp-Coach. Das finde ich vernünftig, dass man sich also auch den Coach bewusst aussucht.
Ja, und ich finde diese Übung, die du im Coach auch machst, zeigt es ja wahnsinnig gut, wenn sich zwei Menschen einfach nur hinsetzen und ich als Coachee erzähle mein Thema erst dem einen und dann dem anderen. Mal angenommen, die sind unterschiedliche psychografische Typen. Wie unterschiedlich es ist, nur diese unterschiedliche Energie zu spüren. Und das zeigt ja auch schon, ich habe halt für jedes Thema einfach eine Präferenz für vielleicht einen bestimmten psychografischen Typen, weil es einfach ein bestimmtes Thema ist und natürlich auch so die menschliche Nähe, die Sympathie. Den einen finde ich halt sympathisch und klar, vielleicht sieht er auf dem Foto super sympathisch aus und dann sehe ich den das erste Mal live und in Farbe und denke mir, ah, okay, gut, ich dachte, da steht jemand anders vor mir. Es muss ja menschlich auch passen, wenn ich da mein Innerstes nach außen zeigen soll oder möchte, dann sollte man sich die Leute gut aussuchen. Deswegen bin ich auch großer Fan tatsächlich von einem Kennenlerngespräch, von einem Erstgespräch. Und wenn es passt, kann man ja direkt ins Coaching übergehen. Aber dass man erstmal guckt, passen wir zusammen? Und wie du sagst, es ist auch die Verantwortung des Coaches, weil letztendlich bin ich ja als Coachee derjenige, der bezahlt und der dafür auch ein Ergebnis in dem Coaching erreichen
Das ist
möchte.
aber ein extrem heikles Thema. Ich meine, Coaches sind ja sozusagen per Definition Leute, die irgendwo sich als ein Problem habend empfinden. Und woher sollen die denn die Kraft nehmen, zu entscheiden, wer für sie als Coach passt? Im Grunde müssten sie dafür ihr Problem ja fast schon gelöst haben. Also das ist schon tricky. Und ich habe ehrlich gesagt als Coach auch schon hier und da mal einem Coachy gesagt, ich bin der Meinung, sie sind bei mir nicht gut aufgehoben.
Absolut. Also da finde ich auch, ist Ehrlichkeit unglaublich wichtig, weil wenn ich merke, das ist einfach nicht mein Thema oder es passt vielleicht menschlich nicht, das kommt selten vor. Aber es gibt durchaus Leute, die halt mit einem Thema kommen, wo ich sage, tut mir leid, ich mache weder Teamcoaching noch Paarcoaching und eigentlich nicht mal Beziehungscoaching. Also da finde ich es ganz wichtig, dass man für sich auch klar ist und auch auf sein Bauchgefühl hört, möchte ich das wirklich übernehmen? Also kann
Ich habe
ich das
ein
auch, ne?
Marketingbuch gelesen, Radical Brand. Ich habe den Autor gerade nicht parat. Der hat gesagt, fast noch wichtiger als was du machst und was du bist, ist, was du nicht machst und was du nicht bist. Also ich finde diese Abgrenzung zu sagen, die und die Themen mache ich nicht, die und die Coaches mache ich nicht, finde ich grundlegend wichtig. Und es ist, also ich hab sehr auch bewundert, Emil Herzog hieß der, das war ein Schweizer NLP-Clown, also eine großartige Kombination. Schweizer und Emil heißen, also das ist da geht es einfach schon mal ab. Und der meinte auch, einer seiner Marken, weil ich habe ja den Marketing-Seminar besucht für Coaches, und der meinte, wenn du als Coach 10 Qualifikationen auf dein Türschild schreibst, bist du im Grunde schon lächerlich. Ich kann alles. Ich arbeite mit jedem, an jedem Thema, mit jeder Methode, weil ich habe von jeder möglichen Methode habe ich ein Wochenendseminar besucht. Und ich finde das so ein Quatsch. Also wenn ich überlege, und ich vermute mal, du sagst ähnlich, wie lange ich gebraucht habe, bis ich an dem Punkt war, wo ich dachte, jetzt kann ich halbwegs NLP. Also du brauchst doch Jahrzehnte, um eine Methode vernünftig zu beherrschen. Und wenn ich da
Absolut.
zum Coach gehe, der irgendwie 17 Methoden kann, dann weiß ich im Grunde, das ist ein Dilettant.
Und vor allem den Leuten ist es eigentlich auch egal. Also, ob ich jetzt als Coach mit diesem Thema, mit NLP arbeite, systemisch arbeite, mit SFBT arbeite oder energetisch, ist den Leuten meistens egal, Hauptsache, sie bekommen für ihr Geld eine Problemlösung im Sinne von, sie können an ihrem Thema mit jemandem arbeiten, der kompetent ist, der sie dabei unterstützt, ihr Thema zu lösen. Und ob das aus dem einen oder anderen Bereich kommt, ist den Leuten erstmal, würde ich unterstellen, egal. Und deswegen ist es schon noch meine Verantwortung als Coach, wirklich zu wissen, was kann ich? Und ich finde da, also da gehe ich auch nicht so ganz mit dem aktuellen Trend, jeder braucht eine unglaublich spitze Positionierung. Weil diese spitze Positionierung, die ergibt sich meines Erachtens nach mit der Zeit. Von Anfang an zu sagen, das ist das, was ich mache, ich positioniere mich ganz spitz, mache dafür das Marketing, heißt nicht, dass ich darin wirklich gut bin. Und da kommen wir so ein bisschen in die Richtung, wie wir in unserem vorherigen Podcast ja auch besprochen hatten. Also ich schaffe mir da letztendlich einen Markt durch mein Angebot. Und das finde ich im Coaching-Bereich nicht ganz angemessen so.
Ja, was mir gerade auffällt, wenn wir dann nochmal an letzte Woche anschließen, da hatten wir ja die Frage, was kann ich als wichtige Frage. Aber jetzt haben wir sozusagen das Gegenstück und die ist vielleicht noch härter, was kann ich nicht? Also sich das auch einzugestehen, was kann ich nicht, was bin ich nicht?
Und das findet man, finde ich, am ehesten die Erfahrung raus. Wenn ich halt ein paar Mal einfach gemerkt habe, ah, okay, da komme ich an meine Grenzen, dem konnte ich jetzt nicht helfen oder da möchte ich vielleicht auch gar nicht tiefer einsteigen. Und tatsächlich.
Da muss ich, glaube ich, widersprechen, weil wir wissen ja beide, dass man gerade als psychografischer Typ am Anfang doch immer den Traum träumt, in seinem Entwicklungsbereich zu reüssieren. Ich meine, du hast ja auch letzte Woche gesagt, dass du quasi als Beziehungscoach angefangen hast. Meine ersten Versuche waren als Motivations- und Zeitmanagement-Coach, was mir heute grottenpeinlich ist. Stefan Landsiedel fing auch als Flirt-Coach an. Ich glaube, es ist der Klassiker, dass man sich am Anfang im falschen Bereich ausprobiert.
Ja, das war das, was ich meinte. Also man muss es ausprobieren, um zu merken, dass bestimmte Bereiche eben nicht funktionieren. Also dass man es einfach nicht kann oder nicht so gut kann. Und das lernt man halt über die Erfahrung. Und letztendlich sich dann auch, und da bin ich wieder für die Psychografie und ILP so dankbar, zu merken, ah, okay, das, was ich sowieso mache, bei mir ist es halt SFBT, Solution Focused Breath Therapy nach Steve DeShazer, das ist für mich keine Methode, das ist für mich mein Daily Life. Ne? Also das mache ich sowieso. Und das heißt natürlich auch, ich habe das über viele Jahre letztendlich wirklich, wirklich geübt. Ich will nicht sagen bis zur Perfektion, aber es ist was, was ich sowieso mache. Und genauso ist das Systemische für die Beziehungstypen und alles, was um den Erkenntnisbereich geht, um NLP geht, im Erkenntnisbereich für die Erkenntnistypen.
Das wäre heute unser Pro-Tipp. Deine erste Positionierung als Coach ist vermutlich falsch.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es häufig falsch ist, weil ich auch im Gespräch mit Teilnehmern immer wieder höre, ja, aber das hat mir so sehr geholfen. Ja, mir hat das Systemische unglaublich geholfen in meiner persönlichen Entwicklung. Deswegen war ich ja auch der Meinung, dass ich genau das machen möchte. Aber es ist halt nicht unbedingt das, was ich am besten kann. Und ich will da aber auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es heißt ja nicht, dass kein Handlungstyp als systemischer Coach arbeiten kann. Er wird auf eine bestimmte Art anders arbeiten als ein Beziehungstyp im Systemischen.
Und ich würde sogar sagen, jetzt wenn ich mich umgucke mit den Leuten, die ich kenne, dass jemand systemisches Arbeiten, Schrägstrich Aufstellung anbietet, ist für mich ein Hinweis, es könnte ein Handlungstyp sein. Also das ist so ein deutliches Muster, so viele Handlungstypen wollen Aufstellungsarbeit machen. Und also mal kurz so für die Zuhörer, die das nicht kennen, wir haben ja im Psychografiemodell die drei Bereiche, Beziehungsbereich, Erkenntnisbereich, Handlungsbereich, und zu jedem Bereich gehört auch eine Methode. Also Beziehungsbereich systemisches Arbeiten, Erkenntnisbereich NLP und Handlungsbereich SFBT. Und die Grundidee ist, dass man mit der Methode seines eigenen Bereichs am besten kann und damit am besten am Markt ankommt, den Leuten den größten Dienst erweist. Das andere behalten natürlich die Methode des eigenen Entwicklungsbereichs persönlich am meisten weiterbringt, weswegen ich immer sage, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und das würde natürlich ergeben, dass die Handlungstypen selber den Durchbruch erleben mit systemischer Arbeit und SFBT am besten können. Und genau da kommt das, was du auch gesagt hast. Dass meine Erfahrung ist, gerade bei Handlungstypen, wenn die SFBT kennenlernen, da sagen die oft, das ist zu einfach. Das kann keine Methode sein. Weil systemisches Arbeiten, auch im NLP, da gibt es so viele tolle, bunte, raffinierte Formate. Und SFBT, ich meine, SFBT hat ein Format, das SFP-Vorgehen. Und Elsa meinte ja auch mal auf die Frage, warum ist SFBT so wenig verbreitet, dass er auch der Meinung war, es kränkt viele Therapeuten, dass es so einfach ist.
Absolut. Und deswegen ist es ja auch gut, wenn man in allen drei Bereichen arbeiten kann.
Aber wie gehst du damit um, dass du dein Geld damit verdienst, so einfache Sachen zu machen?
Ich bin Handlungstyp, ich finde es gut. Nee, also ich kombiniere das ja auch. Also ich mache ja nicht nur SFBT, ich mache sehr viel NLP und ich arbeite zum Teil auch natürlich auch systemisch, je nachdem, wo wir einfach gerade unterwegs sind. Und viele Masterformate sind ja auch systemisch. Also auch mit NLP kann ich systemisch arbeiten. Aber ich stelle tatsächlich immer wieder fest, dass auch Klienten von dieser Einfachheit des SFBT und auch von diesem Charme mit den Aufgaben total begeistert sind, weil sich einfach bestimmte Themen in 0, nichts lösen lassen. Eben, also, ne, ich würfel dreimal und merke, ah, okay, so einfach kann das sein.
Ich glaube, das ist unsere Rettung als Coach, dass natürlich SFBT bei den Themen, wo es passt, genialst ist, aber zum Glück passt es nicht bei allen Themen. Also es gibt ein paar Themen, da finde ich SFBT halt überhaupt nicht passend, aber da, wo es passt, ist es so der Hammer.
Und das ist einfach der Bereich, wo Leute ins Tun kommen sollen. Und das ist jetzt natürlich genau in meinem Bereich, wo es ja um viel um Umsetzung, um Ziele erreichen geht, um Selbstständigkeit geht. Da geht es natürlich häufig um dieses, ja, ich weiß schon, was ich zu tun hätte, ich fange halt nicht an. Und da ist
Ich finde
SFBT.
lustig, dass du jetzt quasi die Hitliste aufgemacht hast, dass deine häufigste Methode SFBT ist, dann kommt NLP und dann kommt systemisch, weil es ja eigentlich dem Psychografiemodell nicht entspricht. Weil bei mir ist es definitiv so, bei mir ist auf Platz 1 NLP, auf Platz 2 kommt SFBT und auf Platz 7 kommt dann systemisches Arbeiten.
Ja.
Ich mache so gefühlt drei Aufstellungen im Jahr mit irgendwelchen Coaches und denke mir jedes Mal vorher, warum habe ich mich auf den Quatsch wieder eingelassen? Und dann geht es doch irgendwie gut. Aber es ist nicht meine Hauptmethode, ich merke das ganz klar. Da bin ich erstaunt, dass du NLP so weit vorne in deiner Liste nimmst.
Ja, ich würde, also ich glaube sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich NLP sogar auf Platz 1 nehmen. Und zwar deswegen, weil NLP einfach so viele Möglichkeiten hat. Also ich glaube, dass ich eine Mischung aus NLP und SFBT mache. SFBT ist bei mir fast in jedem Coaching mit drin, aber es ist auch NLP mit drin. Und systemisch würde ich schon dann außerhalb dieser Kombination auf Platz 2 setzen. Aber NLP ist so reich, es gibt so viele unterschiedliche Formate, ich kann auf so vielen unterschiedlichen Ebenen arbeiten und mit SFBT arbeite ich halt immer auf Verhaltensebene im Handlungsbereich. Und dadurch finde ich NLP schon wirklich ein Geschenk. Es ist eine Schatztruhe, wo ich einfach zu jedem Thema was rausnehmen kann. Und da, ja, da finde ich
Weil für
einfach
mich
nichts
ist ein Teil der
Besseres.
Erklärung, dass die Themen, wo SFPT richtig gut funktioniert, erscheinen oft so trivial, dass Leute deswegen oft keine Coachingstunde kaufen. Weil ich meine, die Themen, wo halt SFPT wirklich richtig abgeht, ist sowas wie, ich würde gerne ein bisschen mehr Sport machen, ich würde gerne meine Wohnung besser aufräumen, ich würde mein Leben besser organisieren. Und dass man da dann irgendwie 100, 150 Euro für eine Coachingstunde ausgibt, ist, glaube ich, viel ferner liegend als bei sowas wie Selbstliebe, Selbstwert oder Beziehungsthemen oder diese ganzen aus den anderen Bereichen. Also.
Ja, sehe ich tatsächlich nicht so, weil dieses Thema, ich will mehr Sport machen oder ich will mich anders ernähren, das ist tatsächlich alltagsprägend für viele Menschen. Und einfach mal diese Erfahrung zu machen, nach einer Stunde SFBT es einfach geschafft zu haben, zweimal die Woche Sport zu machen oder jeden Morgen Yoga zu machen, das ist schon vielen Leuten auch das Geld wert. Und auch zu merken mit der Skala vom SFBT, wie einfach es tatsächlich geht, was Kleines zu finden, wo man sagt, ah, okay, ja, das bin ich bereit zu machen. Oder ja, klar, morgens würfeln, das ist für mich drin. Also den Schritt gehe ich. Da sind die Leute dann schon von diesem einfachen Charme von SFBT auch fasziniert.
Das sind spannende Unterschiede zwischen uns beiden. Ich überlege gerade, ich hatte so gut wie nie Coaches mit diesen Themen. Also so gesehen stelle ich gerade fest, dass es echt vielleicht der Unterschied zwischen uns beiden ist. Wenn ich so zurückgucke, zu mir kamen die, würde ich sagen, 80% mit Erkenntnisbereichsthemen.
Das ist ja auch gut so.
Ja.
Ja.
Das heißt, zu dir kommen sie wirklich mit solchen Themen. Also es gibt Menschen, die sind bereit, Geld auszugeben, richtig in die Tasche zu greifen, um mit dir darüber zu reden, wie können sie ein bisschen mehr Sport machen.
Ja, auf jeden Fall. Also alles, was eben, wo es ums Umsetzen geht, wo es tatsächlich darum geht, endlich mal was anzugehen, was ich halt schon lang vor mir herschiebe und wo die Hoffnung einfach ist, das verändert jetzt mein Leben. Ich weiß nicht, ob es das Leben verändert, wenn man zweimal die Woche Sport macht. Ich mache seit vielen Jahren ja auch Sport und habe auch mit SFBT angefangen und die Geschichte erzähle ich auch immer, dass das
Ja,
so einfach geht.
ich glaube, die Frage kann ich ganz klar beantworten. Ja, es verändert das Leben, weil das ist auch dieser SFPT-Grundsatz, kleine Veränderungen führen zu großen Veränderungen. Ne? Aber mir fällt gerade auf, diese ganzen SFPT-Themen, ich liebe SFPT, die mache ich nur im Training, die mache ich nur im Rahmen der Coach-Ausbildung. Wenn wir die beiden Tage SFPT machen, dann liebe ich es, mit den Leuten genau an diesen Themen zu arbeiten. Und ich freue mich jedes Mal, wenn die im Blog drauf dann immer alle strahlend kommen und sagen, was sich alles geändert hat. Aber im Coaching kommen die immer mit den ganz tiefen Persönlichkeitsthemen.
Ja, aber es zeigt ja auch, was wir vorhin gesagt haben, dass ich als Coach eine bestimmte Persönlichkeit, eine bestimmte Ausstrahlung habe und damit eben auch bestimmte Themen und bestimmte Klienten, eine bestimmte Zielgruppe anziehe. Und da ist bei dir halt eher diese Tiefe aus der persönlichen Entwicklung, sich zu erkennen. Und bei mir ist es halt vielleicht eher, oder bei Stefan Landsiedel, so dieses aktive, motivierende, ich möchte jetzt loslegen, ich habe diese Power. Ne? Also da fällt mir jetzt diese Übung ein, eine Minute vor der Gruppe sitzen und die einen sind total fasziniert von der Ruhe, die ein Erkenntnistyp ausstrahlt und von diesem, boah, ich möchte gleich loslegen, wenn ich da einen Handlungstyp sitzen sehe, obwohl der nichts sagt und sich nicht bewegt und trotzdem ist eine bestimmte Energie da.
Da hatte ich mit Stefan mal so ein süßes Gespräch, wo ich ihm ILP vorgestellt habe mit den drei Bereichen und den drei Methoden, dann meinte ich zu ihm auch, Stefan, es ist halt so, dass NLP im Handlungsbereich relativ wenig im Angebot hat, da können wir nicht viel machen. Und er meinte, nein, das stimmt nicht. Er hat so gute Erfahrungen mit NLP-Methoden, die Leute zu motivieren, zum Sport zu kriegen. Und dann meinte ich zu ihm, Stefan, das ist nicht NLP, das bist du.
Ja.
Deine Energie. Ich meine, Stefan, alleine wenn du irgendwie, wenn er in deiner Nähe ist, bist schon motiviert. Das strahlt er aus durch Windbestäubung. Aber es ist nicht die Methode, es ist der Mensch, der das ausstrahlt. Ich glaube, der bräuchte gar keine Methode, um motivierend zu wirken. Der Mann ist einfach eine fleischgewordene Motivation.
Ja.
Darum bin ich schon heilfroh im SFPT, dass damit auch motiviert sein kann.
Ja. Ja, SFPT ist, wie gesagt, das Einfachste, deswegen kann man es immer gut mit reinnehmen. NLP ist einfach ein Riesensortiment an Möglichkeiten. Und systemisch finde ich schon auch, auch wenn es vom Grund her einfach ist, bietet es ja auch sehr viele Möglichkeiten und kann auch sehr komplex sein in der Art, wie man damit arbeitet.
Ja, mit systemischer Arbeit habe ich so eine Ambivalenz und zwar deswegen, ich liebe systemisch arbeiten. Also ich habe Bernd Iser erlebt, ich habe Matthias Wager von Kiebet erlebt, auch Gunter Schmidt und so weiter. Das sind Meister, Künstler vom systemischen Arbeiten. Mhm. Aber es gibt eine Sache, die ich bei systemischer Arbeit, ich würde fast sagen, gefährlich finde. Im Systemischen kann man so wunderbar ohne klare Zielformulierung arbeiten und deswegen kann man im Systemischen jahrelang riesengroßen Mist bauen und man kriegt es nie mit, weil die klaren Kriterien fehlen. Man wurschtelt sich halt einfach irgendwie so durch, go with the flow, stürzt sich in den Prozess, schau, was passiert. Hinterher kommt irgendwas raus, das wird dann zurecht reframed. Und da waren halt Leute wie Bernd Isert, Matthias Wager von Kiebet und wie sie alle heißen, auch Gunter Schmidt, die auch den Mut hatten, da auch mit Kriterien zu arbeiten und ganz klar zu sagen, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Und das ist, also ich finde das, ich sag's mal ganz böse, wenn du ein schlechter Coach sein willst, würde ich immer sagen, mach systemisch. Weil in anderen beiden Methoden, also im SFBT, wird das nach 2 Stunden offenbar, wenn ich meine Leistung nicht erbringe. Das ist die ernüchterndste Methode. Weil du hast die klaren Kriterien, du hast die Skala, du hast den Beweis da liegen. Im Systemischen, da kann ich mich rummauscheln.
Ja, es ist ja beides möglich. Wie du schon sagst, du kannst systemisch ja auch mit Ziel arbeiten. Finde ich auch wichtig. Da bin ich dann wohl doch zu wenig Beziehungstyp, als dass ich das alles so offen lassen kann und den freien Ausgang, ja.
Gibt auch einen Punkt, das kennst du, der liegt mir auch am Herzen. Ich finde das so schade, wenn die drei Bereiche sich gegenseitig dissen. Im Augenblick geht der Trend ja sehr immer noch zum systemisch-energetischen Arbeiten. Und immer wenn ich quasi, ich meine, egal wann du das Internet aufmachst, du findest in irgendeinem Status von irgendeinem auf Social Media wieder so einen Spruch irgendwie, folge deinem Herzen, hör nicht auf den Verstand oder so. Also dieses klassische Erkenntnisbereich-Bashing. Ich finde das gruselig. Ich finde, wir brauchen alle drei Bereiche so sehr.
Absolut.
Und der Trend ist halt momentan schon sehr immer noch zum systemischen Bereich. Ich glaube, es wird irgendwann, also theoretisch müsste es dann eigentlich mal wieder irgendwann in den Erkenntnisbereich gehen.
Ja, ich glaube, dass da aber auch das Angebot die Nachfrage bestimmt, weil wenn eben 80% der Ausbildungen systemisch ausgelegt sind, natürlich ist es dann in der Gesellschaft auch wesentlich stärker vorhanden und in den Köpfen vorhanden und ich lese viel mehr zu dem Thema. Also wir sind ja geprägt von dem, was wir da aufnehmen und solange das Angebot in dem Bereich so groß ist und es so viele Menschen gibt, die sich da ausbilden, Kurse machen, Workshops machen und so weiter, wird sich das wahrscheinlich auch nicht verändern. Und deswegen bin ich sehr froh, wenn ich manchmal in den Coach-Ausbildungen wirklich die Leute auch für NLP begeistern kann, weil die schon auch merken, was tatsächlich NLP einfach auch für Stärken hat.
Ist eigentlich verrückt, wenn du sagst, dass du 80-90% Beziehungstypen hast in deinen Ausbildungen, dann müsste eigentlich denen zu sagen, wollen wir mal über dein Problem nachdenken, das müsste für die doch eigentlich sexy klingen. Aber tut es nach meiner Erfahrung gar nicht so sehr. Weil ich glaube, damit könntest du dich als Coach fast automatisch lächerlich machen, wenn du sagst, ich biete an, wir denken über dein Problem nach. Das klingt so überhaupt nicht nach Coaching.
Ja, gut, wobei die ja sowieso selber schon drüber nachdenken, ne? Also vielleicht ist es tatsächlich das, dass die sagen, ja gut, nachdenken drüber tue ich ja sowieso schon. Aber dieser Austausch mit jemandem, über das Problem
Ja, was
nachzudenken.
ich meine, ist, wenn du quasi auf dein Türschild schreibst, dass du irgendwas anbietest, wo man irgendwie mit seinem Gefühl in Kontakt kommt und seinem Herzen folgt, da werden alle, die die Bude einrennen, wenn du sagst, ich biete was an, wo du mit deinem Verstand in Kontakt kommst und mal drüber nachdenkst. Ich glaube, da hast du viel freie Kapazitäten hinterher.
Ja, wenn ich glaube, tatsächlich wichtig ist eben dieses Verbinden, weil viele die Erfahrung machen, ja gut, vom reinen Nachdenken komme ich halt damit nicht weiter. Mit
Alleine
Anleitung schon, das wissen
nachfühlen kommst du
viele
auch nicht weiter.
nicht.
Und dann mal, um den
Nein.
Vergleich auch noch zu machen, wenn du immer nur was tust, kommst du auch nicht weiter.
Eben deswegen alle drei Bereiche, also wirklich dieses übers Fühlen und Nachdenken ins Tun zu kommen, ist ja wunderbar. Und dann haben wir unser
Genau.
Dreieck ja
Und
auch wieder
nochmal der Punkt,
komplett.
dass ich immer noch
Ja.
schade finde, dass dieses, jeder von den drei Bereichen taugt nicht mehr, brauchen alle drei. Aber der Trend geht eher noch dahin, dass man sagt, du musst mehr fühlen. Du musst, also was haben die mich in meinen ersten NLP-Jahren immer damit gequält, mit Ralf, denk nicht so viel, denk nicht so viel. Also im Nachhinein gesehen war das eigentlich, ich glaube, es waren viele Beziehungstypen, dass die
Ja.
eigentlich mir Tipps gegeben haben, um mich aus meiner Grundressource, um aus dem Persönlichkeitsbereich mich rauszuholen. Also einem Erkenntnistypen als ersten Schritt zu sagen, fang an zu fühlen, halte ich für keine gute Idee.
Nee, und das ist ja auch
Ersten
was,
Schritt.
ja, was du gesagt hast, dass letztendlich, wenn man aus seiner Kernkompetenz rausfliegt, also wenn ich als Erkenntnistyp nicht mehr denke oder als Handlungstyp nicht mehr mache, ne, dann fehlt mir das ja auch noch. Also dann bin ich nicht nur unempathisch als Handlungstyp, sondern mach noch nicht mal was, also komme noch nicht mal da weiter. Und genauso gilt es für die anderen Typen. Also ich brauche ja diese Grundkompetenz, diese Kernkompetenz aus meinem Persönlichkeitsbereich, den ich über so viele Jahre entwickelt habe. Und das ist einfach die Basis für alles Weitere. Und
Ja. Ist dir eigentlich klar,
ja.
dass wir gerade eine ganz fiese Paradoxie für unsere Zuhörer aufgebaut haben? Weil im Grunde machen wir hier ein flammendes Plädoyer dafür, dass du dir als Coachee den passenden Coach zu dir und deinem Thema suchen sollst. Aber um diese Wahl zu treffen, müsstest du eigentlich eine Psychografie-Ausbildung haben, um
Ja.
einschätzen zu können, was bist du
Ja.
eigentlich, was ist dein Thema, was ist dein Coach. Das klappt nicht. Also,
Ja,
ich
ja.
erinnere mich, Dagmar, weißt du noch, vor vielen Jahren, wo wir mal in einem Training für dich die Idee hatten, Seminartourist.
Ja, ich erinnere mich.
Das war so der Gedanke, dass du Leuten hilfst, die für sie passenden Seminare zu finden und die mit Gewinn zu besuchen. Jetzt könnten wir sowas machen wie Coaching-Tourist.
Coaching-Tourist, genau.
Dass man den Leuten sozusagen Hilfestellung gibt, wie finde ich den passenden Coach für mich und mein Thema.
Ja, ich glaube, es ist schon geholfen, wenn die Coaches das Psychografie-Modell kennen. Und Psychografie ist wirklich auch eines der ersten Modelle, die ich neuen Coaches im Coaching wirklich vermittle, weil es das Leben so viel leichter macht. Klar, dann haben die sich mich als Coach schon ausgesucht. Also da kommen sie dann nicht mehr drum rum. Aber es ist einfach ein großartiges Modell. Und ich stimme dir zu, ja, um den richtigen Coach für das richtige Thema zu finden, müsste ich erstmal das Modell kennen und dann müsste ich ja auch noch wissen, was bin ich für ein Typ und was ist mein Coach eigentlich für ein Typ. Und da wird es dann natürlich schon wieder recht komplex, weil wir wissen beide, dass man viele Jahre Erfahrung braucht, um überhaupt so ein Gespür dafür zu kriegen, was der andere für ein Typ ist. Und selbst dann gibt es keine Garantie, dass man da richtig liegt.
Und wir können noch nicht mal den Tipp geben, zu sagen, wenn du ein blödes Gefühl hast, dann geh als Coachee. Weil es gibt diesen großartigen Satz von David Snarch, auch ein Beziehungstyp, von dem ich auch viel gelernt habe, der in seinem Buch schreibt: Such dir keinen Coach, der dir angenehm ist, such dir lieber einen, der auf eine vielversprechende Art unangenehm ist.
Ja.
Das ist ja manchmal gerade der für mich der gute Coach ist, der mich halt auf eine etwas unangenehme Art herausfordert.
Ja, es sind aber trotzdem, glaube ich, zwei unterschiedliche Gefühle. Also, wenn mir jemand einfach von Grund auf unsympathisch ist und ich da nicht bleiben möchte, dann ist die Idee zu gehen, glaube ich, schon ganz gut. Aber natürlich wegen dem kleinsten Anflug von, ich muss jetzt hier aus meiner Komfortzone raus und es wird gerade ein bisschen unangenehm zu sagen, nö, der Coach ist nicht der Richtige für mich, ist natürlich auch nicht die richtige Entscheidung. Nur, glaube ich, wenn das Problem wirklich groß genug ist, dass man weiß, ich brauche jetzt hier Unterstützung, ich möchte wirklich ein Coaching, dann sind die meisten schon auch bereit, sich erstmal ein bisschen durchzukämpfen, bis sie eben auch merken, ah, okay, es bringt mir tatsächlich was. Und da sind wir als Coaches natürlich gefordert, mit den Leuten Ressourcen rauszuarbeiten, dass die auch schnell merken, dass das Coaching tatsächlich was bringt, dass sie auf einem guten Weg sind.
Was mir also einfällt, ist, warum bieten wir nicht eine Coachee-Ausbildung an?
Ja, das ist schön.
Ich hatte mal vor vielen Jahren die Idee, da kam auch dann kein einziger, das war die Zeit, wo ich hier und da mal ein Verkaufstraining gegeben habe, was nie meine Leidenschaft war, und wo ich dann irgendwann dachte, eigentlich müsste ich ein Kauftraining mal anbieten. Also, dass man die Kunden darin schult, wie kann ich eigentlich als Kunde, ganz normaler privater Kunde im Laden, mit dem Verkäufer Rapport aufmachen, guten Preis raushandeln, selber wissen was. Also mir ist klar geworden, ich könnte Kunden so viel beibringen. Hat sich nie einer für interessiert. Aber im Grunde könnte man eigentlich auch fast ein Wochenendseminar anbieten, Coachee-Ausbildung. Dass man den Leuten sowas sagt wie, pass mal auf, persönliche Entwicklung mit Unterstützung eines Coachings.
Ja, ist das ist toll.
Ein wichtiger Teil des Lebens.
Ja.
Und dieser naive Glaube, ich gehe einfach zu irgendeinem Coach, den ich im Internet finde, und der wird mir dann schon helfen, ist im Grunde gänsehautgruselig.
Ja, ich glaube, deshalb ist tatsächlich immer noch die Empfehlung von Coaches tatsächlich sehr wichtig, weil wenn ich halt schon mal einen Freund, einen Bekannten, einen Partner habe, der bei einem Coach war, von dem total begeistert ist, das heißt immer noch nicht, dass der für mich wirklich der Richtige ist. Und trotzdem habe ich zumindest eine persönliche Erfahrung von der Person, die mir nahesteht, mit dieser anderen Person. Also ich glaube, die Trefferquote ist dann vielleicht doch etwas höher. Und ansonsten, was jetzt auch gerade deine Idee mit dem Kaufworkshop oder auch mit dem Coachee-Workshop angeht. Es sind letztendlich, wir kommen immer wieder drauf, die NLP-Grundtechniken, ne? Rapport aufbauen, Metamodell, also wirklich so diese Grundlagen im NLP, die uns das Leben so viel leichter machen. Egal, ob ich jetzt im Laden stehe und was kaufen will und mich nicht über den Tisch ziehen lassen möchte oder ob ich mir den richtigen Coach suche.
Und was mir auch immer wieder auffällt, und ich wundere mich immer wieder, warum die Leute das sich so wenig trauen, ist dieses einfach ausprobieren. Weil nehmen wir an, ich nehme mich wahr als Mensch mit Problem, dann ist ja Coaching eine Möglichkeit, aber ich kann ja auch ein Seminar besuchen, ich kann Bücher lesen, ich kann Audios und Videos mir reinziehen, ich kann mich mit Freunden unterhalten, ich kann selbst Coaching machen. Ich habe so viele Möglichkeiten. Coaching ist nur eine Möglichkeit und vielleicht auch nicht in jedem Fall die beste. Aber die meisten Leute gehen auf ein Gleis und bleiben dann da.
Ja, ich glaube, es ist trotzdem auch so, dass viele ja auch nicht wissen, dass Coaching schon auch bedeutet, ich arbeite an mir, sondern dass bei vielen so die Idee da ist, na gut, ich bezahle da jemanden, dass er eben mein Problem löst, was ja einfach so nicht der Fall ist. Ja, und eben, ja, ich kann auch nur ermutigen, die Leute wirklich auszuprobieren. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten, ne? Es gibt diesen Podcast, es gibt Webinare, es gibt Ausbildungen. Und Coaching ist nur eine Möglichkeit davon.
Wir machen ja in der Coaching-Ausbildung immer das Coaching-Karussell. Das ist ja fast so eine Art Coaching-Messe. Das war auch so eine Idee von meiner Coaching-Messe. Also Coaching-Karussell, ich sage es mal kurz für die, die es nicht kennen, ist, dass man die Gruppe teilt in zwei Hälften. Nehmen wir an, 20 Teilnehmer, dann hast du 10-10. Die einen 10 sind die Coaches, die anderen sind die Coaches. Und dann gibt's alle paar Minuten, wie im Speed-Dating, eine neue Paarung. Und du hast als Coachee dann einfach die Gelegenheit, dass du 10 Coaches dein Thema kurz vorstellst und von denen Ideen bekommst. Und danach könnte man auch viel einfacher sagen, mit wem würde ich eigentlich gerne weiterarbeiten.
Ja.
Aber natürlich, wenn du das versuchst mit richtig echten Coaches auf dem Markt, du probierst 10 aus, bist du 1.000 Euro los.
Ja, genau, das stimmt.
Geht natürlich auch nicht. Aber andererseits, man kann heute die meisten, kann man mit Podcasts und Videos und Texten kennenlernen. Ich glaube, da kriegt man schon mit, ob ein Funke springt.
Ich glaube auch. Also ich vertraue da tatsächlich auch auf die Menschen und auf dieses natürliche Gefühl von, der ist mir sympathisch oder ist attraktiv für mich. Und ich traue den Leuten schon auch zu, dass die sich zutrauen, dass sie einfach auch in dieses, ich lasse mich ein bisschen herausfordern im Coaching, sich darauf einlassen. Also ich glaube, Menschen, die an so einem Schritt sind, dass sie sagen, ich möchte ein Coaching in Anspruch nehmen, dass die sich dann auch auf so eine Situation, in so eine Situation
reinbringen. Wir sagen denen, pass auf, wen du an deine Seele lässt. Ne?
Such dir psychografisch und thematisch den richtigen Coach.
Das stimmt, aber psychografisch können wir ja leider Gottes nicht empfehlen, weil wir haben ja selber auch gemerkt, dass eigentlich in allen drei Bereichen das gut sein kann. Das Einzige, wo ich immer sage, das ist, glaube ich, keine gute Kombination, ist, wenn Coachee und Thema im Entwicklungsbereich des Coaches sind.
Ja.
Das ist von den 27 Kombinationen die einzige, wo ich sage, das klingt nicht gut. Also jetzt konkret, wenn Stefan Landsiedel Motivationsprobleme hätte, sollte er nicht unbedingt zu mir kommen. Aber
genau,
alles andere kann man, glaube ich, coachen.
Ich habe tatsächlich auch viele Beziehungstypen im Coaching und da gibt es schon auch die ein oder anderen, die mal mit Beziehungsproblemen kommen, wo ich auch grundsätzlich sage, wir können das probieren, aber ich glaube nicht, dass ich dir helfen kann, weil wenn du selbst in deinem eigenen Bereich nicht weiterkommst, dann komme ich da auch nicht weiter. Mitunter stimmt es nicht ganz und mache ich auch tatsächlich nur, wenn es Leute sind, die ich schon lange kenne, mit denen ich schon viel Vorarbeit gemacht habe. Trotzdem finde ich es auch tatsächlich ein bisschen pikant.
Gut, manchmal kommen die ja bewusst und sagen dann, ich weiß, dass du der und der Typ bist und dass mein Thema in deinem Entwicklungsbereich ist, aber ich hätte gerne von dir den und den Aspekt dazu. Weil das sind natürlich dann so eigenverantwortliche Coaches, da kann man gut mitarbeiten. Ich meine, das ist auch der Grund, warum ich fast nur noch Leute coache, die aus der NLP-Ausbildung sind, weil ich da halt einfach auf einer anderen Grundlage einsteige. Ich habe ja kaum noch externe Coaches.
Ja.
Ich dachte da schon an die, in Anführungszeichen, eher an die Menschen, die weniger in persönliche Entwicklung schon investiert haben, dass die ganz frisch mit dem Thema kommen.
Ja, nee, da stimme ich dir zu. Also natürlich finde ich es auch angenehm, wenn jemand schon was gemacht hat, ein bisschen NLP-Vorerfahrung hat, dann, ja, oder sogar Psychografie vielleicht schon die Videos geguckt hat oder Ähnliches, dann ist da schon mehr Grundlage da.
Ich merke, dass wir beide, Handlungstyp und Erkenntnistyp, gemeinsam voll die Beziehungstypqualität haben, uns zu verquatschen.
Ja, das haben wir auf jeden Fall.
Ich gucke auf die Uhr und frage mich, haben wir eigentlich mit dem Thema überhaupt schon angefangen, was wir
heute
wollen? Ich glaube, wir haben es nicht.
Ein bisschen schon.
Ich würde sagen, wir verabreden uns nicht gleich für nächste Woche.
Nein.
Sonst machen wir eine eigene Podcast-Reihe.
Genau.
Wir können ja mal warten, ob entsprechendes Feedback kommt, weil was natürlich vielleicht wirklich ein spannendes Podcast-Thema wäre, wäre mal echt ganz gründlich, damit meine ich, dass du als Handlungstyp das dann vielleicht ein bisschen mehr führen würdest, ganz gründlich drüber reden, wie kann ich als Coachy eigentlich mein Thema in einen Bereich einsortieren? Also ist es ein Beziehungsthema, ein Handlungsthema oder ein Erkenntnisthema? Das ist gar nicht so einfache Frage.
Nee.
Und wenn man mal davon ausgeht, dass von den Leuten, die uns hier zuhören, die meisten eben keine Coaching-Ausbildung haben, könnte das schon spannend sein, die drei Bereiche nochmal viel klarer voneinander abzugrenzen. Wir hatten einmal, du erinnerst dich bestimmt ja auch an so einen schönen Abend in der Jablonski-Straße, Themendefinition im Selbstcoaching.
Ja.
Wo es ja auch ganz klar auch um die Frage ging, dass, das schließt auch, glaube ich, an unseren Podcast an mit der Auftragsklärung, dass je nachdem, wie ich das Thema definiere, wie ich es benenne, ich ja schon bereits eine Entscheidung darüber treffe, wie ich es hinterher mit welcher Methode, mit welchem Coach anpacke.
Löse, genau.
Also im Grunde gibt es ja keine objektive Themendefinition. Die ist ja bereits schon Abbild, mit dem ich eine Entscheidung treffe.
Ja, und deswegen ist es dann schon fast wieder egal, welchen Coach ich mir suche. Ne? Wenn ich weiß, wie ich mein Thema formulieren kann, damit es zum Coach passt, da sind wir wieder beim Coachee-Workshop übers Wochenende.
Das heißt, wir müssen jetzt erstmal abwarten, ob was das Publikum sagt, ob die jetzt einfach sagen, nee, ihr seid uns zu, wie hast du vorhin gesagt, wuselig?
Zu wuselig?
Also nach dem Motto, die Kombination Dagmar und Ralf ist mir dann doch zu sehr Beziehungstyp. Ich hätte gerne ein bisschen strukturierter oder was in der Richtung. Aber wenn das Feedback ist, nee, macht gerade so weiter. Das sind nette Gespräche. Dann würden wir vielleicht nochmal demnächst eine dritte machen.
Dann machen wir auch weiter. Weil
nächste Woche sehr bin gerne. Ich dann mit Stefan Landsiedel zugange. Da freue ich mich auch drauf.
Wie schön.
Ja, da geht es dann zum Thema, welche Trainer uns im Leben sehr beeinflusst haben.
Ah, ja, interessant.
Aber nachdem ja unsere Podcasts, die wir aufgenommen haben in der Vergangenheit, immer ganz gute Feedbacks bekommen haben, vermute ich mal, es wird ein weiteres Thema geben.
Du meinst, es ist doch Erkenntnistyp plus Handlungstyp ist Beziehungstyp?
Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, es könnte auch sein, dass Handlungstyp minus Erkenntnistyp Beziehungstyp ergibt.
Oder so.
Weil ja du in der Beziehungslogik, das ja die spannende Frage ist, wie weit das alles rational erklärbar ist oder ob das nicht eigentlich mehr so bloß noch energetisch gruselig, wie du
gruselig.
Das gesagt hast. Ich liebe das, ja, das Wort Fuzzy Logic übersetze ich mir auch gerne mit Kuddellogik.
Total.
Ich glaube, man merkt, dass wir beide die Beziehungstypen lieben.
Auf jeden Fall, ja,
Das,
das
wir
haben
haben
wir
ja schon gesagt,
gemein.
viele unserer leere Beziehungstypen sind, und ich hoffe, dass sich
Ja.
die Beziehungstypen jetzt durch diesen Podcast von uns in ihrem Sein geehrt fühlen.
Das hoffe ich sehr.
Genau, und wir den fehlenden Platz sozusagen da auf die Art ausfüllen konnten. Dagmar, ich
Genau.
danke dir sehr. Oh, das war jetzt fast eine Stunde.
Danke, Ralf. Bis nächstes Mal.
Ja, ich freue mich schon drauf. Tschüss.
Tschüss.